In meinem neuen Podcast erfahrt ihr vom größten Luftfahrzeug, das die Menschheit jemals erschaffen hat. Von seiner sowohl im Fernsehen wie im Radio live zu sehenden und zu hörenden Katastrophe und auch vom unglaublichen Glück zweier Namensvetter, die diese Katastrophe überlebt haben. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Am Nachmittag des 6. Mai 1937 schenkte der 14-jährige Werner Franz dem Anblick, der sich da unter ihm gerade unter den Fenstern des Luftschiffes LZ-129 bot, keinerlei Beachtung. Er war für die Betreuung der beiden Kapitäne und auch der Offiziere zuständig und dieser Schiffsjunge mit nur 14 Jahren war aber trotzdem mit 5 Fernreisen und auch 2 Amerikafahrten trotz seiner Jugend wirklich schon ein alter Hase an Bord. Sein Namensvetter, der 8-jährige Werner Döhner dagegen, der war von der grandiosen Aussicht auf die Skyline von Manhattan völlig begeistert und drückte sich mit seinem Bruder und seiner Schwester an den Fenstern des Panoramadecks die Nasen platt. Noch 4 Stunden bis zur Katastrophe. 2,5 Tage vorher, da kam er mit seinen Eltern und seinen beiden Geschwistern aus dem Staunen nicht mehr heraus, als sich da hinter dem Flughafengebäude plötzlich vor ihnen das größte jemals von Menschenhand gebaute Luftfahrzeug erhob, die Hindenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur zum Vergleich, das größte Passagierflugzeug unserer Zeit, das ist ja der Airbus A380 und der ist 73 Meter lang und 21 Meter hoch. Aber die Hindenburg, die war 43 Meter hoch und wies eine unglaubliche Länge von 245 Metern auf. Die 30er Jahre erlebten die Blütezeit der Luftschifffahrt, wobei die amerikanischen Luftschiffe bereits mit nicht brennbarem Helium gefüllt waren. Aber nachdem dieses nach Hitlerdeutschland nicht verkauft wurde, waren die deutschen Zeppeline leider immer noch mit dem brennbaren Wasserstoffgas ausgestattet. Im Vergleich zu Flugzeugen waren hier natürlich wesentlich mehr Platz und Komfort vorhanden. Auch die Passagiere konnten sich bei Start und Landung unangeschnallt völlig frei bewegen. Und im Vergleich zu den Schiffen war die Reisedauer, wenn man zum Beispiel an eine Atlantiküberquerung denkt, um sogar fast 4 Tage kürzer. Und die Idee, am damals höchsten Gebäude der Welt, dem Empire State Building, eine Anlegestelle mit Gangway und dann einem Lift hinunter in die pulsierende Metropole zu installieren, wurde dann aufgrund der starken Turbulenzen da oben in dieser Höhe doch nie verwirklicht. Das Prunkstück der deutschen Luftschiffe, die Hindenburg, verfügte über die Einrichtung eines Luxushotels mit auch 2 mit Treppe verbundenen Decks, genau wie bei den Großraumflugzeugen unserer Zeit. 15 Stewards und 5 Köche versorgten die 70 Passagiere mit Menüs à la carte auf Porzellantellern. Die Aufenthaltsräume boten maximale Aussicht durch riesige, schräg gestellte Panoramafenster. Die Kabinen waren sogar mit warmem Wasser und auch mit klappbaren Waschbecken ausgestattet. Auch mehrere Duschen waren an Bord, auch ein Lesezimmer, ja sogar ein speziell abgeschottetes Raucherzimmer war vorhanden. Und extra für die Hindenburg hatte man dann in Dresden einen nur 167 Kilogramm wiegenden Aluminiumflügel zur musikalischen Unterhaltung der Gäste gebaut. Die Hindenburg hatte dann mit bereits 63 Fahrten bei mehr als 370.000 Kilometern alles unbeschadet überstanden, alles unbeschadet ohne einen Kratzer absolviert, als sie dann nach den 2,5 Tagen dieser Atlantiküberquerung die Wolkenkratzer von New York überflog. Es gab dann ein heftiges Gewitter am Landeplatz in Lagos und so musste die Hindenburg noch eine Ehrenrunde zunächst über New York drehen. Es war ziemlich knapp von der Zeit her, denn noch vor Mitternacht sollte das Luftschiff bereits wieder zurückfahren, um dann zur Krönung des englischen Königs George VI. 5 Tage später auch wieder rechtzeitig in Europa sein zu können. Doch dann, nach dem Abklingen des Gewitters, brach beim nun möglichen Landemanöver mit auch bereits heruntergelassenen Halteseilen urplötzlich im Heck des Schiffs ein Feuer aus. Ein Feuer, das sich derart rasend schnell ausbreitete, dass die Hindenburg in nur einer halben Minute komplett in sich zusammenstürzte und zu einem Aluminiumgerippe verbrannte. 36 Tote waren zu beklagen, darunter auch der eine Kapitän. Der zweite, Max Pruss, der hatte es ganz zuletzt noch nach draußen geschafft und sogar noch anderen Passagieren geholfen. Aber er blieb sein Leben lang durch schwere Brandwunden entstellt. Und was ist nun unseren beiden Namensvettern geschehen? Ja, der kleine Werner Döhner, der fühlte sich starr vor Schreck vor dieser heranrollenden Feuerwand urplötzlich hochgehoben und dann zusammen mit seinem Bruder aus einem der zerborstenen Fenster geworfen. Und auf dem Rasen darunter hörten sie trotz des Lärms einen Schrei hinter sich, denn ihre nachspringende Mutter hatte sich bei diesem Sprung einen Beckenbruch zugezogen. Die beiden 8- und 10-jährigen Jungen reagierten geistesgegenwärtig und sie zerrten und sie zogen im letzten Moment ihre Mutter zur Seite, unmittelbar bevor das brennende Gerippe des Zeppelins genau dort aufschlug, wo sie nur wenige Sekunden vorher noch gelegen hatten. Ihre Schwester und ihr Vater dagegen überlebten das Feuer nicht. Ja, und Werner Franz? Nun, alle, die in der Küche beschäftigt waren, überlebten das Feuer nicht. Und auch Werner sah die Feuerwand auf sich zukommen, glaubte sich schon verloren, doch dann wurde er urplötzlich von einem geplatzten Tank komplett mit Wasser überschüttet und durch den Luftdruck nach draußen katapultiert. Und so hat er das Unglück als wohl einziger völlig unverletzt überlebt. Aber auch wenn beim Untergang der Titanic ja so viele Menschen mehr ihr Leben verloren, so hat sich doch sicher die Katastrophe von Lakehurst für immer in unser Gedächtnis eingeprägt, weil sie eben mit TV und Radio Live-Aufnahmen praktisch direkt vor den Augen der Weltöffentlichkeit zugetragen hat. Ob es nun ein technischer Defekt war, der das Unglück ausgelöst hat, ob es ein Funkenschlag war von den am Bug abgeworfenen regennassen Tauen oder ob es vielleicht doch eine Bombe gewesen ist, wie im Hollywood-Katastrophenfilm Die Hindenburg mit den beiden Oscar-Preisträgern Anne Bancroft und George C. Scott angenommen wurde, ja, das konnte bis heute nicht endgültig geklärt werden. Der Absturz der Hindenburg, wie dann auch der Beginn des Zweiten Weltkrieges, bedeuteten das Ende der Stahlluftschifffahrt und die beiden letzten deutschen Zeppeline, die wurden dann abgebaut und ihre Halle gesprengt. Und die beiden überlebenden Werners, die beiden Namensvetter, die haben sich dann als sehr wichtige Zeitzeugen danach noch oft getroffen, wurden schließlich auch Freunde und sind dann 90 beziehungsweise 92 Jahre alt geworden. Die aktuell hauptsächlich in Japan und auch in Deutschland in Friedrichshafen betriebenen Luftschiffe mit einer Außenkabine für maximal 30 Personen werden für Werbekampagnen, für Luftaufnahmen oder auch für touristische Rundflüge eingesetzt. Dennoch ist es sicher auch heute noch sehr, sehr beeindruckend, wenn man sich diese rund 250 Meter langen riesigen Zigarren über den Wahrzeichen der Hauptstädte der Erde vorstellt. Über dem Eiffelturm, über dem Tower, über dem Zuckerhut, über der Freiheitsstatue oder auch über den Pyramiden. All diese Giganten am Himmel werden sicher unvergessen bleiben, wie eben gerade auch die Hindenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.